Hallo bei 50 über 50. Ich bin Stefanie Hielscher, 45 Jahre alt und mir fehlen die Vorbilder für die bald kommende Dekade meines Lebens. Ich sehe in der Öffentlichkeit nicht besonders viele Frauen, die ein paar Jahre älter sind als ich. Doch natürlich gibt es sie, die Frauen zwischen 50 und 60. Ich möchte hier einen Ort schaffen, an dem sie zusammenkommen. Ein Ort, an dem Lebenserfahrungen und Lebensgeschichten zu finden sind. Ein Ort, an dem offen über Höhen und Tiefen, über die Herausforderungen, vor allem aber über die Chancen des Älterwerdens gesprochen wird. Ein Ort, aus dem wir alle etwas mitnehmen können für das eigene Leben. Ich habe Gäste aus ganz verschiedenen Bereichen eingeladen. Ich spreche mit Moderatorinnen und Schauspielerinnen, mit Autorinnen und Unternehmerinnen, mit Frauen aus Medizin, Wirtschaft und Politik. Sie alle gehen ihren ganz eigenen Weg. Und von ihnen allen können wir lernen. Silvana Koch-Merin ist 52 Jahre alt. Sie lebt in Brüssel und ist Vorsitzende des Netzwerks Women Political Leaders, das daran arbeitet, dass es mehr Frauen in politischen Führungspositionen gibt. In ihrer ersten Karriere war Silvana Spitzenkandidatin der FDP für das Europaparlament. Nach einer Krebsdiagnose schrieb sie das Buch »Jetzt, wo ich schon mal nicht tot bin«. Darüber reden wir. Aber auch über die verschiedenen Rollen, die eine Frau im Laufe ihres Lebens durchläuft, über Veränderungen und natürlich über die Themen, die gerade jetzt bei ihr aktuell sind. Das Gesundwerden und Bleiben, die größer werdenden Kinder, die selbstständig werden, die Karriere. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Silvana Koch-Merin. Wie war dein 50. Geburtstag für dich? Kannst du dich an den Tag erinnern, vielleicht auch an die Tage davor, welche Gedanken du zu der Zahl so hattest und wie du das dann erlebt hast?
Der 50. Geburtstag war irgendwie ein Nicht-Ereignis, weil er mitten in der ganzen Covid-Konstellation, man durfte niemanden einladen, wir saßen zu Hause als Familie und meinen 40. Geburtstag hatte ich groß gefeiert und damals gedacht, das mache ich jetzt alle 10 Jahre und jetzt bin ich 52 und habe den 50. Geburtstag noch nicht gefeiert. Aber früher dachte ich immer, Mensch, 50, das ist dann schon alt. Ja, und dann, als ich dann anfing, 50 für mich als die Zahlen zu schreiben meines Alters, dachte ich, es fühlt sich aber gar nicht alt an. Und da habe ich auch gemerkt, was ich unterbewusst im Kopf hatte, was ich mit diesem Jahr oder mit diesem dann beginnenden Jahrzehnt als Vorurteil bei mir schon vor vielen Jahren wahrscheinlich eingeschlichen hatte.
Und was war das Vorurteil?
Ja, also mit 50 ist es dann auch bald vorbei sozusagen. Ja, also nicht nur der Lack ist ab, sondern außer dass ich dachte, das ist jetzt so schon sehr weit fortgeschritten im Leben. Nochmal so viel Leben kommt nicht. Hörte sich nicht attraktiv an, wollte ich nicht werden. 30 war irgendwie cool, 20 sowieso. Und danach erschien es. Aber das Gegenteil ist der Fall, muss ich sagen.
Okay, und wie gestaltet sich das?
Ich finde es sehr befreiend, weil ich den Eindruck habe, dass so wie vielleicht ich meine eigenen Vorurteile hatte, viele keine Erwartungen mehr an einen haben. Also mit 50 plus als Frau ist es, ja, also ich merke, dass meine Töchter, wenn wir irgendwo gemeinsam sind, werden meine Töchter angeschaut, nicht ich. Werden meine Töchter angesprochen, nicht ich. Und ich finde es erleichternd. Und ich denke, mein Gott, warum habe ich das vorher eigentlich nicht bemerkt? Was für ein, also einerseits, wie unterschiedlich Frauen je nach Altersgruppe behandelt werden und auch, was das für eine Anstrengung war, sich immer auch wieder gegen diese Objektifizierung dagegen anzugehen, die man als jüngere Frau sehr viel stärker erlebt. Als ältere Frau ist es eher, dass man unsichtbarer wird und was auch ganz andere Herausforderungen mit sich bringt. Aber es ist irgendwie erleichternd.
Kannst du dieses Unsichtbarsein ein bisschen beschreiben? Jetzt hast du ja gerade gesagt, wenn du mit deinen Töchtern unterwegs bist, werden eher die gesehen als du. Das ist wahrscheinlich ein Punkt, den du damit meinst, aber kannst du das noch ein bisschen ausführen? Weil für mich ist das manchmal nicht so richtig greifbar, weil man selber ist ja da, man spürt sich ja.
Also es fängt an, lass mich auch sagen, es tut sich auch was, es ändert sich auch was. Aber in Werbung beispielsweise kommen Frauen 50 plus eher bei Gesundheitsprodukten vor oder als die liebevolle Großmutter. Aber in Modewerbung, in Kosmetikwerbung gibt es spezielle Linien, die sozusagen für die reifere Frau sind. Aber das meiste ist auf einer anderen Altersgruppe dargestellt. Und da tut sich ein bisschen was, weil ich glaube, auch die Hersteller merken, dass da ein anderer Anspruch ist und auch eine andere Kaufkraft vorhanden ist bei Frauen über 50. Wenn ich dann in Alltagssituationen, gut, vielleicht geht es bei mir auch deswegen so, weil ich bin ja sehr, sehr groß und seit der Schulzeit war es eigentlich immer so, dass ich mich nirgendwo unbemerkt durchschlängeln konnte. Das ist anders. Ich bin da nach wie vor groß, das hat sich nicht geändert, aber jetzt habe ich kurze Haare, ich bin älter und insofern ganz oft werde ich nicht wahrgenommen. Und ich finde es bemerkenswert, dass es so ist, finde es auch erleichternd, aber es erschreckt schon auch, ja, dass das ein Prozess ist, den Frauen wahrscheinlich sehr viel mehr erleben als Männer. Und wenn Frauen älter werden, dass sie so ein bisschen unsichtbar werden.
Und was macht das mit dir? Fühlst du dich dann manchmal vielleicht auch beleidigt? Oder?
Also ich selbst, nein, finde ich nicht. Andy Warhol hat mal wohl gesagt, dass jeder Mensch so seine 15 Minuten von Berühmtheit, also 15 Minutes of Fame, haben möchte. Und das habe ich sozusagen abgehakt. Mhm. Aber ich glaube, dass für viele Frauen, die vielleicht sich auch sehr über das Frausein definiert haben und definieren, das ist ja also gar nicht wertend gemeint, ja? Mhm. Dass dann aber an diese neue Alterskategorie, die einem dann aufgedrückt wird, doch, glaube ich, dann sehr, sehr zu schaffen machen, weil es passiert sehr viel im Körper und gleichzeitig wird man auch von außen anders wahrgenommen. Das, glaube ich, kann schon auch verletzen.
Wobei es ja auch Anteile deiner öffentlichen Wahrnehmung gab, die darauf gebaut haben. Also du bist natürlich ein sehr inhaltlicher Mensch, aber du wurdest auch zum Beispiel als Deutschlands schönste Politikerin bezeichnet.
Ja, ich hab eine ganze Reihe von lustigen Etiketten und Labels bekommen, habe damit auch gespielt, habe da auch beigetragen, habe da auch mitgemacht, auch wenn ich manchmal dachte, mein Gott, was, oder habe nicht mal mehr gedacht ab und an, dass das in eine Richtung geht, wo ich mich gar nicht so richtig hätte sehen wollen. Aber da sind viele Dinge, wo ich im Rückblick sage, dass würde ich vermutlich so nicht mehr machen wollen. Aber das stimmt, ich habe das so auch mitgemacht und befördert und merke, dass, also ich vermisse es null, um das direkt voranzuschicken. Was ich eben auch in einem Austausch mit anderen Freundinnen, Frauen, die in einem ähnlichen Alter sind, deren Kinder jetzt das Haus verlassen, die auch sich in ihrer Beziehung neu definieren. Entweder, wenn sie in einer Beziehung sind, es ist dann nach vielen Jahren Eltern sein, wenn die Kinder dann weg sind, das ist dann auch wieder eine ganz neue Lebensphase. Oder eben nicht in einer Beziehung sein, dann die Zweifel, werde ich jemals wieder eine Beziehung haben, weil eben dieses, was machen Frauen mit 50 plus noch, schon eine Frage ist, die sich ziemlich krass stellt, die an die Frauen mit 30 so nicht gestellt wird.
Wenn du sagst, dass du manche Dinge nicht mehr so machen würdest, vielleicht kannst du mal so ein bisschen kramen und ein Beispiel rausholen und mal sagen, wie du damals damit umgegangen bist und wie du es heute machen würdest. Und vielleicht sogar noch weiter, glaubst du, du hättest es überhaupt anders machen können oder ist es auch eine Frage der Reife und des Alters?
Oh, das sind natürlich jetzt viele, viele Fragen, die gar nicht so einfach zu beantworten sind. Also zum Beispiel, ich habe natürlich davon profitiert und in gewisser Weise auch damit gespielt, gerade in einer Partei wie der FDP, wo es nach wie vor sehr wenig Frauen gibt, wo es auch nach wie vor, obwohl es viele ernst gemeinte Bemühungen gibt und sicherlich auch Verbesserungen, aber nach wie vor ein ziemlich, ziemlich viel Macho-Gehabe durchaus ist. Da habe ich das dann schon auch nutzen können, eben anders zu sein als eine der sehr wenigen Frauen. Und habe zwar immer so eine Gratwanderung, bis wohin war ich damit einverstanden, das mitzumachen. Und ab irgendwann, wo ich dann auch sagte, das geht jetzt, also das ist jetzt zu viel. Ich meine, die FDP zum Beispiel ist ja, versteht sich als Freiheitspartei. Und dann war einmal eine Idee, dass man mich als Freiheitsstatue verkleiden würde. Wo ich dann gesagt habe, Leute, also das ist jetzt wirklich, das dann wirklich nicht. Oder weil ich kleine Kinder hatte, zu dem Zeitpunkt auch gerade zweimal Mutter wurde, während ich im Parlament war. Dann an einem Muttertag sollte mir ein großer Schnuller auf der Bühne überreicht werden, stellvertretend für,
Genau,
also super kreativ und einfallsreich, wo ich dann auch gesagt habe, nee, das ist mir wirklich zu albern. Mhm. Das waren sozusagen Extrembeispiele, wo es irgendwie dann auch, also für mich eindeutig war, da Nein zu sagen. Bei vielen anderen war eben die Frage so, wenn ständig hervorgehoben wird, sieh mal, das ist eine Frau, die ist Politikerin und bekommt gleichzeitig Kinder. Ich meine, einerseits war das ein Politikum, weil es so viele Frauen gab es damals nicht, die im Mandat Kinder bekommen haben. Also habe ich es auch zum politischen Thema gemacht. Mhm. Und habe meine Kinder nicht auf Fotos sichtbar dargestellt. Aber es war ja immer so ein Hin und Her, also immer sozusagen verhandeln, bis wohin macht man was, mache ich was mit. Und irgendwann habe ich dann manches auch nicht mehr, wahrscheinlich gar nicht mehr gemerkt. Ja. Hätte ich es anders machen können, hinterher ist man immer sehr viel schlauer. Und ich glaube, in diesen zwei Jahrzehnten, die seitdem vergangen sind, seitdem ich so angefangen habe, Politik zu machen oder so mittendrin war, hat sich auch sehr, sehr viel getan. Hat sich sehr viel getan im Problembewusstsein, hat sich sehr viel getan an Wahrnehmung, was ist sexistisch, hat sich sehr viel getan an Grenzen, die Frauen setzen können, ohne dass sie dann sofort als anstrengend oder unkooperativ oder so gesehen werden. Also ich denke, dass wir da auf einem guten Weg sind, längst noch nicht da sind, wo wir hin müssen. Insofern, ich hätte sicherlich einiges anders machen können. Ich hätte vielleicht in einer anderen Partei sein müssen, wo die Strukturen schon mal anders sind, wo man von Anfang an auch als Frau gesehen wird und als Frau respektiert wird und nicht als Frau objektifiziert wird.
Ja gut, aber das konntest du vielleicht vorher ja auch nicht so wissen, ne?
Nein, das habe ich sozusagen auf die harte Tour gelernt und wurde dann irgendwann auch Mittäter.
Ja. Ich erinnere mich an eine Episode mit Wolfgang Kubicki. Und da gab es jetzt neulich nochmal so eine kleine Aufarbeitung. Könntest du uns da vielleicht nochmal mit hinnehmen und an dem Beispiel vielleicht auch verdeutlichen, was sich über die letzten Jahre geändert hat oder vielleicht auch nicht?
Ja, also eine Geschichte, die Wolfgang Kubicki erzählt hat, die korrekt ist, aber die ich eigentlich gar nicht mehr so präsent hatte. Und die Geschichte bezieht sich auf eine Episode Anfang der 2000er, also es ist wirklich schon lange her. Ich war einfaches Parteimitglied, war als ständiger Gast im Bundesvorstand, weil ich in Brüssel schon lebte und die FDP damals irgendwie Leute aus Europa brauchte, weil es gab keine Europaabgeordneten und für der FDP. Und Guido Westerwelle suchte einen neuen Generalsekretär und zwar allgemein, so der Gedanke, es sollte eine Frau werden. Und Wolfgang Kubicki war damals Fraktionsvorsitzender in Schleswig-Holstein und der FDP-Fraktion in Schleswig-Holstein und wurde sozusagen beauftragt von der Fraktionsvorsitzendenkonferenz. Das ist so ein Gremium in der Partei, wo alle aus den Landtagen, wo es Fraktionen gibt, die Vorsitzenden treffen sich regelmäßig. So, der wurde also beauftragt, mal so ein bisschen zu scouten, wer könnte denn vielleicht in Frage kommen. Und er kam auf mich, ich weiß gar nicht, wo wir uns vorher kennengelernt hatten. Und er ist dann nach Brüssel gekommen, um sich mit mir zu unterhalten, ob ich Interesse haben würde, als Generalsekretärin für die FDP meinen Hut in den Ring zu werfen. Ich dachte, okay, also ist spannend, hatte aber so auch die Befürchtung, es könnte noch eine zweite Agenda geben. Wolfgang Kubicki ist bekannt dafür, dass er gern flirtet, wogegen ich auch überhaupt nichts habe. Aber ich kannte ihn nicht gut genug, um zu wissen, wie weit geht so ein Flirt. Und habe dann meinem Freund, jetzigen Mann, gesagt, kannst du bitte nach einer Stunde vorbeikommen? Fühlte mich dabei sehr schlau, dass ich diese Vorsichtsmaßnahmen ergriffen habe. Das hat er damals, dann 10 Jahre später, in einem Zeitinterview erzählt. Und dann auch damals schon nochmal im Fernsehen. Und jetzt vor kurzem im Fernsehen bei Maischberger hat er das nochmal wieder als Anekdote erzählt. Mhm. und hat sich dann sehr gewundert, dass er so viele Reaktionen darauf bekam, dass sein Verhalten unmöglich war. Also eine Vermischung von einer möglichen privaten Agenda mit einem professionellen vorgeschobenen Grund. Alter Mann, junge Frau, also der Klassiker sozusagen. Und das, glaube ich, was sich getan hat in diesen Jahren, ich fühlte mich gut vorbereitet und sozusagen die Lage im Griff haben, dass ich meinem Freund sagte, komm bitte vorbei. Ich habe das Problem gesehen, dass er mich möglicherweise anbaggern würde, wie er es genannt hat. Aber ich habe nicht gedacht, das geht gar nicht, sowas. Es war, weil es so normal war. Und ich glaube, diese Normalität, dass junge Frauen sich in einer vermeintlich professionellen Situation solch einem Verhalten ausgesetzt sehen, diese Normalität, glaube ich, hat abgenommen. Sie ist immer noch da. Das hat MeToo gezeigt. Das zeigen immer wieder die Geschichten, die öffentlich werden und müssen mehr werden, damit sich was ändert. Also, dass sowohl Frauen darüber reden können, dass sie wissen, es gibt eine Stelle, wo sie sich hinwenden können, aber auch Männer das Problembewusstsein haben und dann zur Seite stehen.
Naja, wenn man sich aktuell so umschaut, hat man das Gefühl, dass sich noch nicht viel geändert hat, ne?
Verglichen zu vor 10 Jahren, als Wolfgang Kubicki die Geschichte schon mal erzählt hat, wo es relativ wenig Reaktionen gab, gab es doch sehr, sehr viel Gegenwind. Und auch aus der eigenen Partei, wo also sowohl die Parteiführung dann gesagt hat, so, sie wollen jetzt in der Partei nochmal was ändern, sodass solche Dinge nicht vorkommen können. Es gab Rücktrittsforderungen an ihn, es gab viele Äußerungen und auf Social Media war sehr viel los. Das war vor 10 Jahren noch nicht so und es war jetzt. Insofern, glaube ich, sind wir einen Schritt weiter, aber du hast völlig recht. Auch der neue Roman jetzt von dem Stuckrandbare bezieht sich ja genau darauf.
Ganz genau, aber ich finde es trotzdem gut, darauf hinzuweisen, auch gut, dass du das nochmal so deutlich jetzt gesagt hast, mit dem Vergleich zwischen den Dekaden, ne? dass schon was in Bewegung ist, so.
Ich glaube, es ist was in Bewegung. Ich glaube, wenn was meiner Tochter sowas passieren würde, oder einer meiner Töchter, ich glaube, die würden das zumindest mit ihren Freundinnen und dann vielleicht auch auf Social Media bloßstellen. Und das, ich meine, damals gab es, also vor 20 Jahren gab es kein Social Media, das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Ich hätte wirklich nicht gewusst, mit wem ich darüber reden sollte. Außer, dass ich meinem Freund sage, bitte komm vorbei und zeig Präsenz und beende, was auch immer da möglicherweise sonst noch passieren sollte.
Aber er hat dich damals nicht bedrängt.
Nein, ich meine, er ist jemand, der gern flirtet und das auch gerne betont, dass er das gern flirtet. Er ist auch jemand, der immer wieder Witze macht. Aber ich habe ihn nie kennengelernt als jemand, der übergriffig würde, der mich anfassen würde oder irgendwelche wirklich widerlichen Zoten oder so machen würde. Da gab es viele andere, aber nicht Wolfgang Kubicki.
Okay. Ich finde ja, wenn man sich in der Öffentlichkeit umschaut, dass vor allem Frauen in künstlerischen Berufen, in Unterhaltungsberufen und so weiter ein bisschen Probleme in ihrem Alter kriegen, so ab 40 oder 50. In der Politik habe ich eigentlich eine andere Wahrnehmung, nämlich dass man vielleicht als kompetenter wahrgenommen wird, eher für voll genommen wird, wenn man ein bisschen älter ist. Ist das eine richtige Einschätzung?
Ich glaube, dass Frauen über 50 anders Zeit haben. Denn wenn man nach wie vor ist ja die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei Frauen abgeladen. Es wird nicht als ein gesellschaftliches oder ein Elternthema, sondern vor allem ein Frauenthema gesehen. Mhm. Und Politik bringt mit sich ganz viele Abendsitzungen, Wochenenden, die für Parteiarbeit draufgehen, die für öffentliche Auftritte verwendet werden müssen. Und über 50 hat man anders Zeit, weil die Kinder nicht mehr so brauchen im Idealfall. Beziehungsweise, selbst wenn man keine Kinder hat, man nicht mehr unter dem Verdacht steht, man könnte ja eins bekommen. Denn das ist ja sozusagen dieses gebärfähige Alter. Unabhängig davon, ob eine Frau sich dafür entscheidet, Kinder zu haben oder nicht, wird immer so als ein bisschen Risikofaktor. Wer investieren sie, dann bekommt sie ein Kind, dann ist sie weg. Das ist bei Frauen über 50 nicht mehr so. Was du beschrieben hast, so Frauen vor der Kamera, ist ja auch nach wie vor ein sehr neues Phänomen, dass zum Beispiel Frauen, die über 50 sind, auch nach wie vor ihren Job dort weitermachen können. Und ich glaube, Maria Furtwängler und ihrer Tochter, die haben in ihrer Stiftung machen die das, analysieren das genau, wie viele Minuten haben Frauen Redezeit in Filmen, wie alt sind sie, sind die sozusagen Idealmaße oder gibt es auch übergewichtige Frauen, ab Minute wie viel muss die Frau sich ausziehen, also solche Analysen werden gemacht und da nach wie vor ist es so, dass ältere Frauen sehr wenig vorkommen auf dem Bildschirm oder in öffentlichem Bild, aber in Politik ist es möglich und gerade ich meine in manchen Ländern sind es fast nur Frauen über 50. Also in den USA beispielsweise kann man so die Frauen, die unter 50 sind und in Politik quasi in zwei Händen abzählen.
Das stimmt. Du hast in deinem Buch geschrieben, dass du die Hildegard Hamm-Brüche auch als Vorbild hattest, als ältere Frau in der FDP. Was hat sie für dich zu einem Vorbild gemacht? Welche Eigenschaften hast du an ihr geschätzt?
Ich fand bewundernswert ihre Unabhängigkeit und auch ihre Furchtlosigkeit zu dem, was sie als Prinzipien hat, zu stehen. Sie hat, wenn ich es richtig weiß, in ihrer Familie, ihr Mann hatte ein anderes Parteibuch und ihre beiden Kinder dann auch nochmal andere Parteizugehörigkeiten. Mhm. Diese gelebte Freigeistigkeit und Freude an der Auseinandersetzung, das fand ich politisch toll. Was ich aber an ihr als Frau bewundernswert fand, ist, dass sie immer so selbstverständlich, selbstbewusst aufgetreten ist. Zumindest erschien es so für mich, dass sie nicht Zweifel hatte, weil sie eine Frau ist, dass sie bestimmte Dinge nicht so gut machen könnte. Und das hat mich immer sehr beeindruckt an ihr.
Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Ouya. Ich habe Kathi und Christine vor ein paar Jahren auf einer Messe kennengelernt und war von ihrer neuen Idee total begeistert. Mit Ouya haben die zwei die Periodenunterwäsche nach Deutschland gebracht und eine nachhaltige Alternative zu Binden und Tampons etabliert. Ich nutze Ouya seit der Begegnung mit den zwei Gründerinnen selbst und möchte nicht mehr auf sie verzichten. Ouya gibt es in verschiedenen Schnitten und Saugstärken. Sie sind atmungsaktiv und haben eine bakterienhemmende Wirkung. Und Ouya gibt es nicht nur in den klassischen Größen, sondern für alle Körpertypen. Daher in den Größen 32 bis 54. Mit zum Beispiel absorbierenden Still-BHs und Perioden-Beachwear erweitert Ouya das Sortiment ständig. Schaut am besten selbst mal auf ouya.de. Ich verspreche, es lohnt sich. Und mit dem Code 50 erhaltet ihr 10% Rabatt auf Bestellungen ab 25 Euro und spart doppelt mit dem Ouya-Staffelrabatt. Alle Infos dazu findet ihr auch in den Shownotes. Danke an meinen Werbepartner Ouya für die Unterstützung dieses Podcasts. Werbung Ende. Du bist Vorsitzende des Netzwerks Women Political Leaders und ihr setzt euch für mehr Sichtbarkeit und Frauen in politischen Führungspositionen ein. Kannst du ein bisschen was über deinen Job erzählen? Siehst du irgendwelche Veränderungen und Trends in den letzten, sagen wir mal, 5 Jahren?
Es ist mehr Mainstream, also mehr sozusagen allgemein Wissen geworden, dass wir Frauen in Führungspositionen brauchen, dass das für alle was bringt. Es wird auch mehr darüber geredet. Passieren tut nicht so viel in Politik. Mhm. Nach wie vor ist es so, dass nur eine kleine Minderheit der politischen Führungskräfte Frauen sind. In Deutschland wird es Schritt für Schritt besser. Der Bundestag, also die letzten Wahlen, ist der Frauenanteil immer weiter, wenn auch in sehr kleinen Schritten nach oben gegangen. Und die Bundesregierung ist paritätisch, wenn ich es richtig weiß. Weltweit ist noch sehr, 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 sehr viel zu tun. Also mehr als 90% der Staats- und Regierungschefs sind Männer. Und es ist ja nicht so, dass Frauen, die in Politik gehen, sagen, ich mache das jetzt, aber ich will auf keinen Fall Regierungschefin werden. Also diese Barrieren, die es für Frauen in Politik gibt, die zu benennen, die auch als systemisch, also das ist nicht die Frau jeweils individuell hat das Problem, sondern es gibt Probleme in Politik, die Frauen speziell haben, weil sie Frauen sind, unabhängig die Parteizugehörigkeit. Das zu benennen und dafür Änderungen anzubieten. Das ist auch so eine Aufgabe, die wir uns in dem Netzwerk gesetzt haben. Dafür erarbeiten wir die Datenlage dafür, dass man mal auch die Fakten hat, dass das mehr ist als individuell erlebte Geschichten, sondern dass man wirklich sagt, so, hier 80% der Politikerinnen weltweit erleben Online-Gewalt und die meiste davon sexualisiert. Das ist kein individuelles Problem. Da ist es gerade egal, ob jemand eine Konservative ist, eine Grüne, eine Sozialdemokratin, Liberale oder was auch immer. Die Tatsache, dass du als Frau, als Politikerin in Online-Medien unterwegs bist, bringt es mit sich, dass du danach attackiert wirst und sehr oft sexualisiert attackiert wirst. Und da ist was grundsätzlich falsch dran. Und dann, was wir auch machen, ist, dass wir versuchen aufzuzeigen, warum sind so viele Frauen in der Wirtschaft, in HR oder in Kommunikation. Man sagt, Frauen haben Besseres, sind mehr empathisch, mehr kommunikativ. Vielleicht, aber es gibt auch die Aussage, Frauen können besser mit Geld umgehen. Also warum sind nicht die Finanzminister vor allem Frauen? Mhm. Also in Politikbereichen, wo es zu wenig Frauen gibt, wo aber Frauen unbedingt hin sollten, da machen wir zum Beispiel auf unseren Kongressen solche Expertinnenrunden, damit die sichtbarer werden und dann von, ob es jetzt die Weltbank ist oder die Münchner Sicherheitskonferenz oder die Vereinten Nationen, dass die dann sagen, ah ja, die habe ich da schon mal auf einem Podium gesehen, dann holen wir die doch dazu. Und dieses Jahr sind wir schon 10 Jahre, machen wir das. Also dieses Jahr ist 10-jähriger Geburtstag.
Glückwunsch. Schön. Danke. Habt ihr auch Programme für speziell ältere Frauen? Ist das was, was euch auch beschäftigt?
Wir haben Programme speziell zu Frauengesundheit. Und wir haben jetzt begonnen, aktuell zum Thema Menopause, also Wechseljahre. Mhm. Einerseits als Thema, wie bringt man das auf die politische Agenda, aber auch, was bedeutet das für Politikerinnen? Mhm. Das haben wir jetzt gerade vor ein paar Wochen begonnen und ich glaube, das wird eine sehr, sehr spannende Auseinandersetzung. Wir haben sehr viel gearbeitet zum Thema Menstruation. Mhm. Und so auch diese, also Period Poverty, also alles, was sich so an sozusagen Armutskonsequenzen daraus ergibt, dass eine Frau einmal im Monat blutet. Mhm. Ob es jetzt Ausbildung ist, ob es Befähigung für bestimmte Berufe. Ich rede jetzt nicht ausschließlich von Deutschland, sondern weltweit, wo in so vielen Ländern eben Mädchen nicht zur Schule gehen dürfen, wenn sie ihre Tage haben. Und so, das setzt sich dann ja fort an Schwierigkeiten und endet dann darin, dass Frauen sehr viel schneller in Armut geraten, nur deswegen, weil sie ihre Tage haben, einmal im Monat. Und das ist ja ich finde es immer wieder, die Hälfte der Menschheit blutet einmal im Monat, die Hälfte der Menschheit hat Wechseljahre, die andere Hälfte, wie du richtig sagst, dafür betroffen, weil wir leben ja nicht ohne Beziehung. Mhm. Aber es ist nach wie vor, gibt es keine umfassenden Enttabuisierung oder eben Lösungen, sodass Frauen, Mädchen wissen, dass es ganz, also ich muss das nicht gucken, wie ich das jetzt selbst hinkriege oder verstecke oder so. Mhm.
Ja, ich bin auch total gespannt, was ihr bewegen könnt in Richtung Menopause. Ne? Da ist ganz, ganz viel zu tun. Das finde ich super, dass ihr dazu auch arbeitet. Toll. Ich habe dein Buch gelesen. Du hast über Angst geschrieben. Hat das Schreiben des Buchs deinen Umgang mit deinen Ängsten nochmal verändert?
Das Buchschreiben war anstrengend, weil vieles, was ich irgendwie auch gar nicht drüber nachdenken wollte, vielleicht von meinem Co-Autor Uli Hauser, der nicht nachgelassen hat und gesagt, komm Silvana, wenn du willst, dass man offen mit Angst umgeht, dann musst du jetzt mal anfangen. Mhm. Insofern war es anstrengend. Es hat vielleicht auch nochmal dazu geführt, dass ich nochmal offener über manche Themen sprechen kann. Sozusagen die große Akzeptanz, dass es Angst in meinem Leben gibt oder dass Angst zum Leben dazugehört. Die Arbeit an dieser Erkenntnis, die hat vor dem Buchschreiben stattgefunden, aber hat mich dazu veranlasst zu sagen, lass uns ein Buch dazu machen. Denn ich fand es ein ganz wichtige Erkenntnis, auch irgendwie befreiend zu mir einzugestehen, dass ich Angst habe, dass Angst dazugehört und auch, dass Angst nicht weggehen wird.
Ja, du hast ja auch leider viele Gründe gehabt, um Angst zu haben. Zuletzt war es die Krebsdiagnose. Und war das dann auch der Auslöser, dieses Buch zu schreiben?
Ja, also die Krebsdiagnose und auch die Behandlung lag dann schon nicht lange zurück, aber schon 2 Jahre. Also nicht wirklich lange, aber sozusagen die akute Behandlung war zu Ende. Aber die hat mich dazu in der Tat dazu geführt. Und dann eben auch die Feststellung, dass durch Covid so viele Menschen mit existenzieller Angst sich auseinandergesetzt haben, nämlich der Erkenntnis, dass es keine Überlebenden gibt. Also es gibt, kein Mensch hat bisher überlebt. Wir alle sterben, und das einem sich so bewusst zu werden durch diese unsichtbar lauernde Pandemie-Gefahr hat viele, viele Menschen mit einer Angst zurückgelassen, die, wie ich es empfinde, dann auch nicht so recht weiß, wo sie hin können. Und zum Beispiel meine ich, dass so wie wir zum Zahnarzt gehen und da einen jährlichen Check-up machen und andere Präventionsuntersuchungen machen für Krebs, für, wenn man eine Risikogruppe angehört, andere Krankheiten, dass man auch seine mentale Gesundheit genauso ernst nehmen sollte und auch dort Check-ups haben sollte und die Möglichkeit, ohne dass das stigmatisiert wird oder in eine Richtung, oh, das ist jetzt jemand, dem können wir nicht mehr vertrauen, dass das ja ein Anliegen wird und eine Möglichkeit wird, sich der mentalen Gesundheit damit auseinanderzusetzen, weil das bringt einen sehr schnell an die eigenen Grenzen und das auch dann hat dann körperliche Auswirkungen.
Wie hast du es denn geschafft, wobei das natürlich ein Riesenfeld ist mit wahrscheinlich 100 Millionen Stellschrauben, aber wenn du vielleicht ein paar aufzählen könntest, was hat dir gut getan oder dabei geholfen, deine Angst zu kontrollieren oder zu integrieren?
In der akuten Zeit der Chemotherapie und auch der Strahlentherapie habe ich sehr regelmäßig eine Psychotherapeutin gesehen, die mir so gut getan hat, wo es dann gar nicht nur um die Krankheit ging, sondern ich habe so sozusagen, es war eine Gelegenheit, mal so richtig sozusagen im eigenen Keller aufzuräumen. Und das hat mir sehr, sehr geholfen. Deswegen bin ich auch so eine Propagandistin für Psychotherapie für alle. Denn man gesteht sich vielleicht nicht ein, aber es tut jedem gut. Dann habe ich gelernt Meditationstechniken, Atemtechniken und habe auch verschiedene Bücher gelesen, wobei das mir noch am wenigsten geholfen hat. Denn so das mit anderen sich austauschen oder auch so in diesen Meditationen, wo mir dann auch klar wurde, jeder hat was. Also jeder hat irgendwie was als Paket, als Ängste. Ob es jetzt sich fokussiert auf einen Krebs oder ob es ohne konkreten Anlass ist. Und das ist ja dafür da, dass man sich irgendwie eine Basis findet und eine Erdung findet.
Du bist ja jetzt befundfrei. Yay, steht in deinem Buch, ganz groß. Wie gehst du jetzt nach dieser Krankheit mit deiner Gesundheit um?
So, zum einen habe ich nach wie vor viele Check-ups. Zwar hat sich jetzt so die Frequenz etwas geändert. Anfangs waren es alle 3 Monate, jetzt ist es alle 6 Monate. Aber dann kommen irgendwie doch immer noch andere Untersuchungen dazu. Also so ganz weg von meiner Präsenz im Krankenhaus bin ich nicht. Und es ist auch gut, es ist auch okay. Denn es ist schon ein sich bewusst machen, wie zerbrechlich alles ist. Und das macht einem vieles immer wieder klarer. Wie gehe ich damit mit meiner Gesundheit um? Also ich versuche bewusster zu sein, wobei ich auch vorher schon, ich habe nie geraucht, nicht mal eine Zigarette ausprobiert. Ich bin sehr, habe auch nicht übermäßig getrunken. Also ich habe regelmäßig Sport gemacht. Klar, ich meine, ich habe einen anstrengenden Beruf und Kinder, aber so viele Menschen haben das. Ich versuche, mich weniger aufzuregen und zu sagen, was ist eigentlich wirklich wichtig, wo lohnt es sich dann auch vielleicht mehr reinzubegeben. Also so, das ist das, was ich mir vornehme jedenfalls.
Und hast du das Gefühl, dass mit der Erkrankung alles wie so mit einem Schlag kam, wofür Frauen, die keine Krebserkrankung haben, in dieser Lebensphase vielleicht ein paar Jahre Zeit haben?
Ja, also bei mir kam nach der zweiten Gabe der Chemo kam die Menopause. Mhm. Das ist bei dieser Art von Chemotherapie auch so, also auch wenn es jüngere Frauen, ich meine, bei mir hätte es vermutlich nur noch ein paar Jahre gedauert und ich wären die Wechseljahre gekommen. Das kam dann sozusagen, wurde so mit etwas Kraft reingebrochen und war am Anfang dann schon gewaltig, was so diese ganzen Auswirkungen sind, ob es Hormonschwankungen geht, ob es die Hitzewallungen angeht und dann gemischt mit der wirklich emotional doch sehr schwierigen Phase der Angst und der Chemotherapie ist wirklich nicht angenehm. Insofern weiß ich nicht genau, was waren jetzt Wechseljahre, was war Chemo, was war meine grundsätzlich dann sehr angespannte Emotionalität. Aber das war schon, da kam schon ein ziemliches Paket. Ich weiß nicht, wie meine Wechseljahre sonst ausgesehen hätten, wenn sie sozusagen auf natürlichem Wege gekommen wären, ob das abgeschwächter wäre. Bei meiner Mutter habe ich das nicht so bemerkt überhaupt, dass sie Wechseljahre hatte. Aber das ist auch keine Garantie dafür, dass ich das dann so gehabt hätte.
Und keine Garantie dafür, dass sie es auch nicht hatte, weil damals einfach nicht so viel drüber geredet wurde.
Das stimmt. Das stimmt natürlich auch. Ja.
Aber das heißt, um das richtig zu verstehen, du bist jetzt komplett im Schnelldurchlauf durch die Wechseljahre.
Genau.
Alles ist abgeschlossen innerhalb von Wochen gewesen.
Genau. Also im November 2019 habe ich die Chemotherapie begonnen. Mhm. Und bei der Chemotherapie, die ich hatte, sind es sozusagen zwei Phasen. Die erste sind sehr starke Medikamente, die das eben dann so auch reinbrechen. Mhm. Aber auch so jemand wie Sylvie Mais beispielsweise, die in sehr, sehr viel jüngeren Jahren Brustkrebs hatte, bei der war das genauso. Also sie kann keine Kinder mehr haben. Sie hat dann mit, was war das? Ich glaube, es war Ende 20, hat sie ihren Brustkrebs gehabt und die entsprechende Chemotherapie. Also insofern ist das dann auch bei vielen Frauen, die mit dieser Diagnose in der Lebensphase, wo sie eigentlich noch Kinder bekommen können oder vielleicht auch möchten, dann eine ganz krasse Diagnose, weil eben die Wechseljahre eben damit auch kommen.
Und bei dir war aber kein Kinderwunsch mehr vorhanden?
Nein, damit hatte ich abgeschlossen. Ich war 48, also ich habe drei Kinder, habe ein Kind verloren und das war schon lange abgeschlossen als Wunsch.
Was ich krass fand in deinem Buch, war so eine Szene, die du beschrieben hast auf dem Markt und wo du so Leute beobachtest und unter anderem auch ein altes Pärchen, was Hand in Hand dasteht. Und dann kommt so ein Satz, bei mir hat der total reingeknallt. Da hattest du geschrieben, vielleicht stehe ich mit meinem Mann auch so da, aber vielleicht werde ich ja auch gar nicht alt. Oh, sorry. Wie war das aufzuschreiben? Nicht nur zu denken, sondern zu schreiben?
Also es war schon sehr, sehr anstrengend. Und hat mich schon auch an meine Grenzen gebracht, manchmal das Buch. Und hätten wir das nicht zu zweit gemacht, wäre das auch nicht so möglich gewesen. Und der Uli Hauser, der hat vielleicht auch aus seiner langen Erfahrung als Journalist auch manche Dinge, die ich nicht zu Ende aussprechen konnte, weil ich dann auch von... weil es zu viel war, er hat es dann aufgeschrieben und weil er wusste, was sozusagen, wir haben uns dann so gut kennengelernt in dieser Phase, dass er dieses Gefühl genau in manche Worte zusammenfassen konnte. Und so berührend auch manche der Sätze so sind, also wie beispielsweise das Beobachten von alten Paaren, was ich schon immer wunderschön fand, weil ich das so anrührend finde. Und dann zu denken, vielleicht werde ich aber gar nicht selbst alt. Das hat zwei Seiten. Einerseits ist es für mich natürlich eine bedrohende oder auch beängstigende und auch irgendwie eine sehr traurige Vorstellung. Andererseits sehe ich darin auch die Aufforderung, guck mal, aber jetzt lebst du gerade. Jetzt gerade kannst du hier sitzen und kannst andere beobachten oder du kannst mit deinem Mann da stehen und Händchen halten. Okay, wir sind noch nicht so alt, aber wir können jetzt das Leben genießen. Und sich von Konfuzius gibt so den Satz, das zweite Leben fängt an, wenn man merkt, man hat nur eins. Das sind in solchen Momenten irgendwie eine Befeuerung, komm, genieß das Leben jetzt. Und das ist dann ein gutes Gefühl.
Wie alt würdest du gerne mal werden, wenn es gar keine Krankheiten und so weiter geben würde?
Oh, das weiß ich gar nicht. Also, es ist so. Also, meine Mutter ist 86, sie ist fit und hat an. Mein Großvater ist 103 geworden.
Oh, wow.
Mütterlicherseits sind alle sehr alt geworden, auf meiner väterlichen Seite nicht so. Will ich so alt werden? Ich weiß es gar nicht. Also, ich finde, ich habe immer wir ziehen uns damit gegenseitig auf, eine Freundin und ich. Sie sagt immer, ich möchte am Ende meines Lebens sagen, ich habe es gut gemacht. Und ich sage, das ist mir ein zu großes Risiko. Ich möchte jeden Tag sagen, was war heute, weil wer weiß, was am nächsten Tag noch geht. Und deswegen weiß ich nicht genau, wie alt.
Das ist ein schöner Gedanke. Hast du irgendwas auf deiner Agenda, so in deiner persönlichen Entwicklung oder für das, was du dir wünschst, so für die nächsten Jahre? Irgendwas, von dem du denkst, ja, das ist jetzt in dieser Lebensphase zwischen 50 und 60 dran?
Meine nächste große Herausforderung ist, dass meine Kinder jetzt ausziehen. Die Älteste ist ausgezogen. Und alles ist wunderbar. Und da, was ich mir vornehme, ist, dass ich die Freiheit, die ich dadurch habe, auch als solche sehe und nicht denke, oh, wo sind jetzt meine Kinder? So, das ist das, was ich mir vornehme. Und ansonsten glaube ich, ist das auch mit der Möglichkeit verbunden, mehr für sich selbst zu tun. Und das finde ich eine schöne Vorstellung. Denn so früher war es doch so, jede Frau hat das, verschiedene Rollen. Doris Lessing hat das in ihren Büchern ganz toll beschrieben, zum Beispiel, wie Frauen immer rennen, sie sind die Partnerin, sie sind die Mutter, sie sind die Berufstätige, sie sind die Freundin und dann irgendwie ganz zum Schluss am Abend sitzen, okay, und wer bin ich eigentlich für mich? Und diese Freiheit, sich selbst sozusagen nochmal neu zu entdecken und auch für sich selbst da zu sein, das, glaube ich, könnte eine schöne Erfahrung werden.
Wenn du jetzt für jemand anders eine Hildegard Hambrücher sein könntest, was sind die vorbildhaften Werte, die du gerne vermitteln möchtest für jüngere Frauen?
Ich würde mir wünschen, dass jüngere Frauen sich nicht zurückhalten lassen von Erwartungen anderer, was eine Frau machen soll oder wie eine Frau sein soll, sondern ihren Weg gehen und sich den Mut dafür auch nicht nehmen lassen. Das würde ich mir wünschen. Ich würde mich freuen, wenn ich dazu beitragen kann, dass an der einen oder anderen Stelle man sagt, okay, hier, ja, sie hat auch wirklich eins drauf bekommen, aber sie hat immer weitergemacht. Dass das nicht abschreckt, sondern ich glaube, ich habe auch durch meine Kinder, durch meinen Mann, durch Freunde, die ich habe, so einen freundlichen Blick aufs Leben zu behalten. Und manchmal kommt einem das Leben ja vor wie so ein bisschen so ein Hindernislauf. Guckt, ab wann verlierst du deinen Frohsinn? Und das habe ich mir fest vorgenommen, diesen nicht zu verlieren. Und glaube, es gelingt auch ein bisschen, wenn ich das vermitteln kann, dann würde ich mich freuen. Ansonsten habe ich immer große Schwierigkeiten damit zu denken, was, also so Role Model oder Vorbild oder so, und finde es auch ein bisschen anmaßend, weil jede Frau findet dann doch ihren eigenen Weg und das ist auch richtig so.
Aber trotzdem sind wir ja verbunden und ich finde immer, also eigentlich findet man, wenn man sich mit sich selbst auseinandersetzt, aber auch über die Geschichten von anderen, findet man ja das Vorbild in sich selbst. Man weiß ja, was der Weg eigentlich ist. Aber ich finde, dass Geschichten, Vorbilder, wenn man es so nennen möchte, helfen können, oder?
Ja, ganz, ganz, ganz bestimmt. Also ich lese auch sehr, sehr gern Geschichten von anderen Frauen und es ermutigt mich auch und es gibt mir auch Kraft von Frauen, die ich als stark empfinde, die dann sagen, mir ist dieses oder jenes passiert und das hat mir wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen und das habe ich dann gemacht, damit es weitergeht, denke ich, ach Mensch, ja, das ist ermutigend zu sehen, dass das nicht geradlinige Wege sind. Vielleicht gibt es Menschen, die das so haben, aber die meisten Menschen haben Wege mit Umwegen und Brüchen und Stufen und Hindernissen und so weiter. Und es ermutigt, diese Geschichten zu hören, finde ich auch.
Danke, dass du deine Geschichte geteilt hast mit uns und vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke.